So, moin und herzlich willkommen. Herzlich willkommen hört sich immer so ein bisschen offiziell an, ne? Krass.
Es geht ab.
Was geht ab? Genau. Was geht? What's up?
Alles
Podcast Nummer
fresh.
5. Nachdem jetzt leider der vierte Podcast, in dem ich einen 40-minütigen Monolog gehalten habe, super geil, ein bisschen spät rauskam, nämlich. Thematisch ging es um Spiel 1 und 2. Er kam jetzt nach Spiel 4, glaube ich, raus. Versuchen wir es nachzuholen und machen jetzt 20 Stunden nach Spiel 4 quasi einen kleinen Rückblick auf Spiel 3 und Spiel 4. Ich habe es gerade erst zu Ende geguckt. Ich habe es on demand später geguckt, habe mich den ganzen Tag vor Facebook und allen möglichen anderen versteckt und habe es quasi jetzt vor 5 Minuten, glaube ich, zu Ende geguckt. Erstmal moin, aber das brauchen wir nicht sagen, oder? Moin.
Nee, ich glaube, das.
Genau.
Ja.
So viel zum offiziellen Part, ne?
Stark.
Ja, stark. So, du hast gesagt, du hast Spiel 3 nicht komplett gesehen, sondern eher Recap geguckt
Genau.
und Spiel 4 ab dem zweiten Viertel geguckt, richtig?
Ja, das ist korrekt.
Gut. Dann lass uns einfach auch mal der Zeit nachgehen, also in der chronologisch richtigen Reihenfolge arbeiten. Spiel 3. Also, wenn man das Ergebnis anguckt, 77 zu 13, ist natürlich
113.
113, Entschuldigung. Habe ich 13 gesagt?
Du
Glaube ich
hast
nicht.
13 gesagt.
Das höre ich mir nachher nochmal im Mitschnitt an. Ich glaube
Ja,
nicht.
mach das.
Das ist natürlich schon eine
Ja, das ist
Klatsche.
auf,
Ja.
ja, definitiv. Das ist auf jeden Fall meine Aussage.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich wahrscheinlich doch eher zu den Heat tendiere oder an irgendwelchen anderen Sachen. Ich finde aber, dass das Ganze so ein bisschen zu hoch gehängt wurde. Ich meine, 113 zu 77 ist natürlich, ne, brauche ich nicht drüber sprechen, ist deutlicher, als man es gewohnt ist in den Finals,
Ja,
in jeglichen
definitiv.
Spielen. Aber ich habe jetzt mal geguckt, erste Viertel steht es 24 zu 20, also was an Punkten gemacht wurde für San Antonio. Zweite Viertel gewinnen sie auch noch mit 2 Punkte nur, 26 zu 24. Das heißt, ne, also zu dem Zeitpunkt sind sie 6 Punkte vorne zur Halbzeit. Dann dritte Viertel schon relativ deutlich mit 28 zu 19. Und ja, vierte Viertel 35 zu 14 ist natürlich. Ich
Allein
bin
wenn man
so.
sich auch die einzelnen Punkte anguckt,
Genau.
bei Miami hat keiner über 20, nicht mal ansatzweise über 20.
Genau,
Und bei
Highscorer
San
Dwayne
Antonio
Wade mit
2.
16 Punkten. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, so eine Sachen zu hoch zu hängen, wenn es dabei oder wenn es darum geht, dass einfach Leute von 3 so heiß laufen. Weil ich finde immer, hört sich blöd an, aber es kann jeder. Und das sind halt natürlich laufen San Antonio viele Sets und so weiter und so weiter. Das ist ja alles rausgespielt, sie einfach nicht nur blind geballert. Auch wenn Gary Neal wirklich einige so dreiste Dreier einfach von
Ja.
irgendwo abgedrückt hat, also muss man schon sagen, Respekt. Aber es fällt natürlich auch alles hintereinander weg dann. Danny Green darf man nicht vergessen, 7 von 9 von der Dreierlinie.
Das
Mit
war echt
27
krass.
Punkten auch Topscorer. Dann Gary Neal halt 24 Punkte, 6 von 10. Das ist schon krass. Aber wie gesagt, das war dann natürlich irgendwann war es dann auch vorbei und dann fällt auch einfach alles. Nichtsdestotrotz hat San Antonio extrem gut gespielt und ich möchte jetzt eigentlich mal einen Fehler nicht machen, den alle anderen machen, den die ganze Medienwelt macht und deswegen machen wir ihn nicht. Und zwar möchte ich darüber reden, was San Antonio gut gemacht hat und nicht, warum die Miami Heat so schlecht waren. Denn jeder sagt,
Rico, das ist pädagogisch
es
auf
ist
jeden
so
Fall auf
krass, ne?
ganz hohem Niveau.
Ja, es redet nie jemand über die San Antonio Spurs, wenn man jetzt ESPN liest. Es geht immer eigentlich nur um Miami Heat, um LeBron,
Ja.
weil er natürlich auch unterragend gespielt hat. Aber lass uns erstmal mit San Antonio anfangen. Ich habe schon gesagt, 24 zu 20, Viertel 1 und 26 zu 24, Viertel 2. Ich hau mal so ein paar Statistiken auf dich, okay? Einfach,
Ja,
damit wir gleich mal haben.
shoot.
Was ich sehr interessant fand, Führungswechsel. Wie viel glaubst du, hat es gegeben im ganzen Spiel?
Kann ich nicht so viele. Ich tippe auf 2.
Null Führungswechsel.
Oh, ja,
Gleich
schade.
Gleichstände?
Nein.
2.
Ach.
Also, es war. Miami hat nicht einmal geführt im ganzen Spiel.
Bitte.
Daher muss man auch sagen, ist das jetzt auch keine große Überraschung. Wenn wir dann gucken, Field Goal Percentage sind wir bei 40 bei Miami und fast 50, also 49 bei San Antonio. Ich meine, das sind halt 9% Unterschied, das ist schon eine Hausnummer. Dann 44 zu 50 bei den Dreiern, wie das San Antonio mit 50. Und gut, Freiwürfe haben sie besser getroffen, hat Miami besser getroffen, aber ja, ich meine, wenn man wie San Antonio 50% von 3 wirft,
ja, da.
Und nicht nur das, denn Miami wirft 45%, das ist auch nicht schlecht, aber San Antonio wirft einfach doppelt so viele. Das ist natürlich dann eine Hausnummer, die ein bisschen krass ist. Turnover waren beide relativ schlecht. 16 zu 13. Heat mit 16 Turnovern. Ja, also wie gesagt, Dreier machen viel aus, haha, weil sie einen Punkt mehr geben, natürlich. Aber es ist halt immer so eine Sache. Und wenn man das gesehen hat, das fange ich schon wieder an. Ich will immer schon wieder sagen, weswegen Miami es verkackt hat und nicht, was San Antonio gut gemacht hat. Okay, drehen wir die Sache einfach um.
Ja.
San Antonio hat nämlich es immer geschafft, die Verteidigung von dem Schützen wegzuziehen. Das war also wirklich ganz, ganz schlimm bei Ray Allen. Das war ganz, ganz schlimm bei Dwayne Wade und auch bei Mike Miller.
Okay.
Heißt, es war gut von den Point Guards, weil wir wollen das Positive von San Antonio hervorheben. Also die immer den Ball geführt haben, ob es Ginobili war, Parker natürlich extrem gut gespielt. Die haben es immer geschafft, so gefährlich zu sein, dass die Hilfe kommen musste und dann irgendwie doch noch der Ball nach draußen gekommen ist. Und wenn du da einen hast, der 7 von 9 trifft, dann 6 von 10. Leonard trifft auf einmal 2 von 3. Das ist natürlich tödlich. Und also man hat San Antonio Basketball gesehen, vom Allerfeinsten. Mhm. Man hat aber auch, ich gucke gerade mal die Steals nach, 10 Steals, das ist jetzt nicht überragend. Aber was San Antonio halt macht, San Antonio gibt keine Freiwürfe her. San Antonio hat nur 10 Freiwürfe zugelassen. Und das bei einem Team, was, naja, eigentlich immer in die Zone zieht, wie den Heat. Das ist jetzt nicht der Fall gewesen, weil sie natürlich auch taktisch so spielen, dass sie eigentlich immer eine Mauer vor die Slasher stellen. Aber muss schon sagen, dass da auf jeden Fall Freiwürfe nicht gegeben werden und sie trotzdem hart verteidigen. Was
ja, das ist echt stark.
Vom Recap her, was du gesehen hast, was war denn, wenn wir San Antonio gucken, wer war denn deiner Meinung nach vielleicht abgesehen von Danny Green oder Gary Neal, weil die natürlich relativ einfach sind, jetzt zu nennen. Ja.
Die auch komischerweise den Großteil des Recaps ausgefüllt haben.
Dreier. Von dem, was du gesehen hast, was war vielleicht noch irgendwas anderes, was du irgendwie jetzt nicht überrascht hat, aber wo du gesagt hast, okay, das war entscheidend.
Naja, stark war natürlich unter anderem mal wieder auch die wie viel war, ich glaube, es waren 14 oder so Rebounds von Tim Duncan.
7, Duncan,
14 auf jeden Fall, Rebounds, ich glaube, er hat auf jeden Fall 7 offensive Rebounds.
Ja, 7 defensiv, 7 offensiv, genau.
Was, also vor allem die 7 Offense Rebounds, die waren auf jeden Fall echt stark. Ja, weiß ich nicht, ansonsten würde ich eher sagen, war es einfach so eine typisch grundsolide Mannschaftsleistung, wie man sie von den Spurs halt kennt. Außer jetzt halt natürlich, dass die beiden wirklich komplett Lichter aus Dreier geschossen haben.
Ja.
Und sie haben natürlich auch die, also ganz davon abgesehen, dass die Big Three von den Heat einfach natürlich nicht gut gespielt haben, aber sie haben natürlich auch bombenmäßig verteidigt.
Das stimmt natürlich, ja, das muss man sagen. Und vor allem haben sie es geschafft, dass immer Leute noch einen extra Schritt gehen sollten, dass bei ESPN gehört oder gelesen, ich bin mir nicht ganz sicher, und so war es dann so, wo sie dann auch taktisch das Ganze ein bisschen auseinandergenommen haben. Das ist dadurch, dass einfach auch Leute wie Wade und so immer verladen wurden, weil die Offensive so gut lief, der Ball lief so schnell, dann war es immer so, dass dann zum Beispiel LeBron auf einmal überall aushelfen musste. So. Mhm. Und wenn dann jemand wie LeBron, der spielt halt in diesem Spiel jetzt nur 39 Minuten, ja. Aber ich sag dir ganz ehrlich, wenn das Spiel knapper geht, dann ist der auch bei 44, 45 Minuten, weil er ist dann ja doch irgendwann rausgegangen. Und irgendwann tut das halt auch weh und irgendwann tun die Minuten.
Ja, und irgendwann hat er auch keinen Bock mehr.
Ja, irgendwann hast du auch die Schnauze voll, wenn du da abgeschossen wirst, wie sonst was. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, ich weiß nicht, wann es war, ich glaube, 5 Minuten vor Ende habe ich das Game ausgemacht und dachte mir, okay, holst du dir noch ein paar Minuten Schlaf. Da waren es aber auch schon über 35 Punkte.
Ja, so. Und
dann brauche ich dann mir das auch nicht mehr angucken. Nicht, weil ich ein schlechter Verlierer war. Ich glaube, also ich war ganz zufrieden mit dem, was ich gesehen habe. Spiel war auf jeden Fall spannend zu gucken. Auch wenn es natürlich am Ende Blowout war. Aber man hat ja auch Spaß dabei. Und gerade wenn das so Rollenspieler sind, die dann so heiß laufen, muss man ja schon sagen, man freut sich ja doch. Also irgendwie ist es ja doch immer cool. Diese Underdog-Story ist ja immer eine
Ja,
schöne
auf
Sache.
jeden Fall.
Und dann dreht man so ein bisschen mit ab. Ist ja auch trotzdem cool. Auch wenn ich, wie gesagt, ein bisschen zu den Heat tendiere. Da mein Pick ja auch Heat in 6 ist. Also, ne? Ja, passt das schon. Also, ich wollte jetzt auf zwei, drei Sachen noch kurz eingehen. Und zwar wieder von Bill Simmons. Einfach ein guter Typ. Bill Simmons und generell den Podcast von Bill Simmons auf Englisch natürlich, aber BS Report heißt er, unglaublich gut. Hat eine Statistik genannt, die ich ganz interessant fand. Und zwar im Laufe der Playoffs dieses Jahr hat sich die durchschnittliche Entfernung von LeBrons Abschlüssen, nämlich wie folgt, verändert. Gegen Milwaukee in der ersten Serie waren es 8 Fuß vom Korb entfernt. Das ist jetzt der Spaß für jeden, mal kurz bei Google zu checken, wie viel 8 Fuß sind. So, das ist Durchschnitt da. Gegen Chicago waren es 10 Fuß. Gegen die Pacers waren es 12. Und gegen die Spurs sind es 13,5. Also er wird immer
Okay.
weiter weggedrängt vom Korb und wird dann natürlich auch immer ein bisschen uneffektiver. Dazu muss ich sagen, also diese Statistik beinhaltet Spiel 1 bis 3 der Spurs-Serie.
Okay.
Also für alle, die Spiel 4 schon wissen, wie es ausgegangen ist, wahrscheinlich alle sowieso alle sein, da wird natürlich die Statistik ein bisschen sich geändert haben. Was ich aber ganz interessant fand, und das wollte ich eben schon sagen, dass die Spurs geschafft haben, und das ist, glaube ich, wirklich natürlich Teil, oder ein Teil davon ist, dass die Heat schlecht gespielt haben. Aber was man auch sagen muss, ist, dass sie durch dieses immer wieder Fordern der Hilfe des Nächsten oder dass jeder immer helfen musste, gab es unglaubliche 11 Rebounds, nee, das war die falsche Statistik natürlich, aber 12 Rebounds auch von Kawhi Leonard. Weil Leonard immer sich auch in der Offensive, auch wenn es nicht immer Rebounds waren, er hat 3 offensive Rebounds geholt, was nicht schlecht ist. Splitter übrigens 4 offensive Rebounds, Danny Green 3 offensive, also 19 offensive Rebounds gegenüber von 9 von den Heat. Das ist einfach
Krass.
auch Grund, weil dann jeder irgendwo helfen musste, seinen Mann so kurzen Augenblick aus den, kurzen Augenblick aus den Augen verliert. Und dann natürlich immer so, ist kein Mismatch, weil jeder dann doch irgendwo seinen Mitspieler hat, aber der Mitspieler hat dann immer so, oder Gegenspieler hat dann immer noch so eine halbe Sekunde Vorsprung. Und dann kommt natürlich 19 zu 9 raus. Und man hat das bei Leonard ganz oft gesehen, auch in der Defensive. Leonard stand ja immer gut und spielt ja unglaubliche Defense. Man darf da
Ja.
auch von dem Jungen auch keine Offensive erwarten, auch wenn es 14 Punkte in Spiel 3 waren.
Ja, also was heißt, also eine solide Leistung würde ich sagen, aber klar, er natürlich
Also, und das Ding ist halt, ne, also ich finde,
ein.
er wird ein bisschen überbewertet, das hört sich jetzt blöd an, aber eins gegen eins hat niemand eine Chance gegen LeBron. Es liegt aber daran, sie verteidigen so im Team, wie Dallas Mavericks eigentlich auch 2011, dass sie eine Wand vor ihm aufstellen. Und dann haben sie halt noch diesen hervorragenden Verteidiger in Kawhi Leonard, der jung ist, der nicht so kräftig ist wie LeBron, weil einfach niemand so groß, so kräftig und gleichzeitig so schnell ist, aber da schon ganz gut rankommt und auf jeden Fall auch Top 3 der Flügelverteidigung gehört. Und Popovic hat gesagt, wenn er LeBron einigermaßen in Schach hält und zusätzlich vorne ab und zu mal einen reinmacht, dann ist das extrem gut. Wenn er keinen reinmacht, ist es trotzdem noch geil, freut er sich trotzdem noch. Und defensiv muss man sagen, was in Spiel 3 ganz doll aufgefallen ist. Und ich glaube, so viel zu Spiel 3 müssen wir auch nicht mehr sagen, weil das ist ja jetzt auch schon vorbei. Und ich könnte vielleicht noch zwei, drei Sachen, die habe ich noch auf dem Zettel, aber sonst, man hat ganz viel gesehen, dass die Spurs, LeBron und auch Dwayne Wade bestimmte Schüsse angeboten haben. Es war immer so, dass LeBron eigentlich Platz hatte von, also ist statistisch auch der schlechteste Wurf, so innerhalb der Dreierlinie. Ein, zwei Schritte drin. Aber da haben sie ihn eigentlich freigelassen. Da hat Leonard immer genug Platz gelassen, um wirklich zu verhindern, dass er direkt zum Korb ziehen kann. Und da war es dann wirklich so, dass oft, ja, er ihn genommen hat. LeBron trifft auch nur einen von 5 Dreierversuchen, was natürlich wirklich schlecht ist. Und man darf auch nicht vergessen, wenn Mike Miller nicht 5 von 5 trifft von der Dreierlinie, dann ist das Spiel schon viel früher vorbei. So. Aber das nur kurz dazu. Ja, genau, diesen Wurf haben sie immer wieder angeboten. Diesen, ja, aus der bisschen den langen Zweier, vielleicht teilweise nicht ganz so lang, aber schon so, ne, bisschen längeren Zweier. Mhm. Und den haben sie nicht genommen oder haben sie nur widerwillig genommen. Und wenn du die natürlich nimmst und triffst, denn das können sie, sind beides keine herausragenden Jumpshooter. LeBron James ist ein bisschen mehr als Wade. Wade kann halt auch heiß laufen, siehe Game 4. ziehst du die Defense auch auseinander. So, und ja, das ist halt nicht passiert. Und man muss schon sagen, LeBron James, wenn man jetzt auf die Statistik guckt, hat da, weil jetzt müssen wir einmal kurz das Blame Game spielen. Wer war denn schuld auf Miamis Seite? 15 Punkte, 11 Rebounds, 5 Assists, 2 Steals, gut 2 Turnover. Ist jetzt für einen normalen Spieler eine richtig gute Statistik.
Wollte gerade sagen, aber...
Wenn du dann sagst, aber plus minus minus 32, schlechtest im ganzen Team. Zweiter ist minus 29 ist Dwayne Wade. Da muss man sagen, von den 15 Punkten, die er gemacht hat, waren glaube ich 9 im Run vor der Halbzeit. So, da hat er glaube ich 9 Punkte ineinander gemacht, direkt, relativ fix, wo auf einmal die Heat dann da waren und Miami Heat Basketball gespielt haben, aber das war dann auch schnell wieder vorbei. So, und ohne die Punkte macht er vielleicht 6, was ihn 10 machen, so, ohne diesen Run. Es ist natürlich kritisch. Und was man einfach gesehen hat, die Heat wirkten so zerfahren. Es wirkte nicht, okay, wir wollen jetzt gewinnen. Das ist jetzt unser Ding hier. Wir holen jetzt, haben jetzt zu Hause ein Spiel abgegeben. Wir haben den Heimvorteil abgegeben. Und jetzt setzen noch mal einen oben drauf. Ja, und sie haben halt eben diese ganzen Loose Balls, diese ganzen Hustle Plays, haben sie alle verloren. Und ich muss sagen, ich habe nach dem Spiel direkt bei Facebook, glaube ich, bei Twitter, LeBron so ein bisschen in Schutz genommen, hat mich darüber aufgeregt, dass alle ihn jetzt ankarren, weil ich Wade noch viel schlechter fand. Wade hat halt statistisch, wenn man sich so, er hat 7 von 15 geworfen. Das ist okay, das ist auch nicht gut, aber also von ihm würden wir es eigentlich besser haben, aber ne, ist okay. Gegen halt 7 von 21 von LeBron, aber also es waren ganz viele Sachen, auch in der Defense, wo ich echt hier saß und dachte, das kann nicht sein. Nimm ihn runter, bitte. Tu mir den Gefallen. Wenigstens mir. Und ich habe das Spiel halt irgendwie 10 Stunden in der Verzögerung dann geguckt. Und da dachte ich echt so, das kann nicht sein. Weil der Typ hat echt schlecht gespielt. Wade hat echt schlecht gespielt.
Ja.
Und da hatte ich das Gefühl, dass LeBron so ein bisschen Unrecht geschieht. Aber LeBron war einfach noch schlechter.
Ja.
Das wir dann nochmal angeschaut im Nachhinein. Also, LeBron war richtig.
Ja, die haben also schlecht. Wirklich eigentlich alle versagt, kann man sagen, in dem Spiel. Das war echt gar nichts von keinem von denen.
Ja, das war ganz, ganz schlimm. Für die Heat-Fans, es war eines der besten Spiele der Spurs, die man sich so vorstellen kann. Wenn für die Spurs jetzt noch Ginobili langsam mal ein bisschen versteht, was er machen muss, dann wird das schon. Und vielleicht das als abschließendes Wort zu den Statistiken oder generell zu Spiel 3. Ich möchte noch eine Sache sagen und ein paar Statistiken, dann war es das auch damit. Und zwar ist es ja so, Spiel 3 muss man ja sagen, wenn man sich anguckt, okay, Tim Duncan macht 12 Punkte, 14 Rebounds. Die 14 Rebounds holt er halt. Wenn er die 7 nicht offensiv holt, dann steht er vielleicht defensiv mit ein bisschen mehr Kraft da, holt die dann, weiß man nicht. Ne? Aber er holt auf jeden Fall 10 Rebounds, sagen wir so. Double-Double, aber mit einem 12-10, 12-14, 12-12 kann man auf jeden Fall leben. Das ist kein Ding. Tony Parker, 6 Punkte in 27 Minuten. 2 von 5 Würfen, 8 Assists. 8 Assists ist schon gut. Aber mit der Statistik kann man eigentlich auch leben. Das ist auch nicht so schlecht. Ginobili, 7 Punkte. Okay, ne, passt. Es ist super. Also wenn man Parker und Ginobili bei 6 und 7 Punkten hält. Ginobili, 6 Assists. Addiert sich natürlich dann schon von Parker und Ginobili, aber beide 2 Turnover. Tim Duncan 4 Turnover. So, dann nimmst du noch Kawhi Leonard dazu, der vielleicht natürlich 14 Punkte macht, das ist dann schon wieder nicht so geil. 12 Rebounds, auch nicht so geil. 4 Steals, natürlich grausam. Aber wenn du das addierst, was ich jetzt natürlich im Kopf super schnell kann, das sind nämlich 13,
ja.
Tim Duncan hat dann 25, sind 39 Punkte von den beiden Spielern. Wenn ich das nicht erst verkackt habe. Ja, 39 Punkte. Von vier Spielern, von Leonard, Duncan, Ginobili und Parker. Würde ich
krass.
Normalerweise in jedem Spiel sofort nehmen, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Und immer, ja, komm, nehme ich. Deal.
Ja.
So. Dann kommt natürlich, was wir ja schon angesprochen haben, Danny Green 27 Punkte und Gary Neal 24 Punkte. Das ist.
Bam.
Zu diesem Zeitpunkt steht es außer Frage, dass Danny Green nach Spiel 3 Finals MVP ist.
Ja.
Und dann muss man sich fragen, für die Heat, ist das gut oder ist das schlecht? Das heißt nämlich, dass du es geschafft hast, die Big Three der Spurs aus dem Spiel zu nehmen, was ja gut ist. Wie gesagt, ich habe Statistiken eben vorgelesen, das sind alles keine Final-Statistiken, wo du denkst, oh kacke, wir verlieren das Ding jetzt. Ding, ding. ist das unprofessionell?
Ja, ja. Ich glaube, dass ich eine SMS bekomme.
Ja, habe ich dir mal schnell geschickt, damit ich ein bisschen lästern kann. Hat jetzt so wieder den E-Plus Kundenservice dran. Nein. Und ne, dann da Statistiken habe ich vorgelesen, das ist auf jeden Fall alles gut, das nimmt man gerne. Aber dann natürlich Gary Neal auch 24, das ist einfach, ja. Da merkt man dann, die irgendwie drei haben gut verteidigt, so nach dem Motto im Kader der Heat. Und dann durch die Rotation oder durch schlechte Verteidigung oder durch einfach krasse Schüsse von Gary Neal zum Beispiel oder Danny Green, dann ja, kommt halt ein 113-77 zustande. Jo. So, genug geredet zu Spiel 3, denn dazu konntest du ja auch nicht so viel sagen. Das ist natürlich, ändert sich jetzt natürlich in Spiel 4. Letzte Statistik, die ich noch kurz sagen möchte. Und da haben wir dann auch gleich nämlich einen kleinen Unterschied zu Spiel 4. Rebounds 36-52. Für Spurs 19-9 offensiv für die Spurs. Turnover 16-13 für die Spurs im Sinne von, sie haben weniger gemacht. Fast Break Points 20-11 für die Spurs. Größte Führung 40-32 Punkte in der Zone. Das ist einfach nochmal so ein paar Zahlen, die sich sowieso keiner merken kann, aber ne, damit man so ein bisschen weiß, worum es da geht. Also es war eines der, glaube ich, das klarste Final-Spiel, was ich, glaube ich, jemals gesehen habe.
Ja, also ich glaube auch.
Ich hab im Nachhinein noch relativ viele gesehen dann, aber also war schon...
Das wäre ja schon während der Regular Season ein krasser...
Ja, auf jeden Fall.
Das Ergebnis gewesen.
Und was ich ganz gut finde bis jetzt, also Referees sind kein Thema bis jetzt.
Nee, das stimmt.
Spiel 3, können wir gleich nochmal drüber reden. Spiel 4, Spiel 1 bis 3... würde ich nicht sagen, dass Referee-Entscheidung da irgendwie das Spiel in eine oder andere Richtung irgendwie beeinflusst hat.
Das stimmt.
So, Spiel 4. Ganz kurze Sache dazu, bevor du loslegst. wir wissen, dass die Heat seit Januar nicht mehr Back-to-Back verloren haben. Mit einem durchschnittlichen Punktvorteil von, glaube ich, 25 Punkten. Nach einer Niederlage gewinnen sie das nächste Spiel. Jetzt meine Frage an dich. Lasse ich natürlich wieder ein bisschen ins offene Messer laufen. Wann haben denn die Spurs das letzte Mal Back-to-Back verloren?
Boah.
Circa, sag mal, tipp einfach irgendwas. Die haben natürlich am Ende ziemlich kacke gespielt.
Vor der Saison. Ja, ich... Also so lange ist das, glaube ich, nicht mehr her.
Man muss dazu ein kleines Sternchen setzen. Und zwar die Spurs das letzte Mal Back-to-Back verloren mit sowohl Parker als auch Duncan als auch Ginobili im Team. Okay. Also wirklich zu dritt. Anfang Dezember. Also sogar länger her. Wenn einer von denen fehlt, dann ist es wohl irgendwann mal passiert. Aber wenn alle drei da sind, dann ist es sogar diese... Serie sogar länger als die der Heat. Ich weiß nicht, mit welchem Durchschnitt sie dann gewinnen, aber sie ist länger.
Okay, so. Krass, nicht schlecht.
Natürlich blöd, dass du jetzt das erste Viertel nicht gesehen hast. Weißt du denn, mit welcher Aufstellung sie gestartet haben? Was aber den Unterschied, den die Heat gespielt haben am Anfang?
Also die Heat haben, soweit ich weiß, mit Chalmers und Mike Miller angefangen, oder nicht?
Genau. Also, du weißt, welche Position LeBron gespielt hat in der Startaufstellung?
Ach so, nee.
Er hat, also jetzt im Boxscore steht er als Forward, aber laut Aufstellung von den Heat wurde er als Center gestellt am Anfang.
Oh.
Ja. Also wir hatten, Startaufstellung Chalmers, Wade als Guards, Miller und James als Forwards und Chris Bosh als Center. So, letzte, habe ich eben schon gesagt, ich weiß, aber letzte Anmerkung, bevor du erstmal loslegen kannst. Das Ganze hatte zur Folge, dass es den schnellsten Turnover der aller Zeiten in den Finals gab, nämlich Jump Ball gewonnen von Duncan, spielt den Ball zu Splitter, Splitter fängt den Ball, will ihn sofort zu Parker bringen, vergisst aber, dass Parker noch in seiner eigenen Hälfte steht, bam, Rückspiel, Turnover. Düdüm. Mit noch 11:58 zu spielen im ersten Viertel. für 40 Sekunden später wurde Splitter ausgewechselt. Problem nämlich war, durch die Aufstellung, wenn du mal die Aufstellung mal durchgehst, Startaufstellung von Spurs, Leonard, Duncan, Splitter, Green und Parker, ergibt sich das Matchup nämlich folgendermaßen. Leonard deckt LeBron James trotzdem, egal wo er spielt. Duncan nimmt Bosch, Tony Parker, Mario Chalmers, Danny Green, Dwayne Wade. Danny Green, Mike Miller. Heißt, Dwayne Wade ist übrig. Und wer ist noch übrig bei den Spurs? Thiago Splitter. Ja. Das hat am Anfang dann direkt mal, glaube ich, in Freiwürfen geendet. Genau. Schöne Finte von, schöner Fake von Wade. Ich glaube, an der Freiwurflinie ungefähr. Und Splitter springt natürlich sofort hoch. Und ja, Freiwürfe. Popovic nimmt den raus nach 40 Sekunden. So, jetzt.
Ja, Glück gelaufen.
Was hast du gesehen? Vielleicht was unterschiedlich war. Was ist dir aufgefallen? Spiel
4. Also die erste Hälfte war eigentlich noch sehr ausgeglichen. Also zur Halbzeit stand es, glaube ich, 49-49 oder 8, irgendwie sowas in dem Dreh. Ich meine auf jeden Fall, also sehr, ja, auf jeden Fall unentschieden. Wenn ich mich richtig erinnere, hat jede Mannschaft in der ersten Hälfte einmal mit 10 Punkten geführt.
Ja, genau.
War eigentlich, wie gesagt, ein sehr ausgeglichenes Spiel. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, also LeBron James muss wohl schon da ziemlich geil gespielt haben in der ersten Hälfte. Bei der zweiten Hälfte nämlich Dwayne Wade richtig aufgedreht hat. Echt krass abgegangen in der zweiten Hälfte. Hat wirklich teilweise echt krasse Würfe reingemacht. Und James hat auch im vierten Viertel zum Beispiel gar nicht mehr so viel gespielt. Was kann man noch dazu sagen? Ja, nicht?
Meine. Nee, er hat im dritten Viertel, als Wade den Run hatte, ich glaube, er ist sechs. Nee, warte, ich weiß nicht gerade. Es war im vierten Viertel mit irgendwie 9 Minuten ist er runter. Mhm. Und dann ging es, glaube ich, 3 oder 4 Minuten und da hat Wade dann alles getroffen und dann ist er wieder reingekommen und sie haben ihn relativ bis zum Ende spielen lassen sogar, weil sie dann nämlich noch, also sie hatten Angst so ein bisschen vor so einem Run, obwohl die Spurs schon gewechselt haben die ganze Zeit und irgendwie mit 12 haben sie ja geführt zu der Zeit. Ja. Nachher sind es dann 16 geworden, 109-93. Am Ende war er wieder drauf, aber er hat tatsächlich relativ lange ausgesessen.
Ja, genau. Es war von den Heat, also jetzt rein offensiv, in der Offensive meine ich jetzt ein echt gutes Spiel. Haben gute Würfe genommen, haben die Würfe auch, also relativ gute Prozentzahlen, glaube ich, gehabt alle.
52,9%.
Ja.
Für alle jetzt.
Das läuft auf jeden Fall. Haben auch richtig gehustelt, also mega viele Blocks. Ich weiß nicht, Chris Bosh hat wie viele Blocks gehabt?
Das Witzige ist, habe ich nämlich auch eben geguckt. Ich dachte auch, oh, das müssen mega viele Blocks sein.
Es sind nur zwei.
Es sind aber 7 Blocks verteilt auf 5 Leute.
Okay, ja. Und also auf jeden Fall haben die echt...
Wenn Mike Miller blockt, dann weißt du, dass da echt Hustle Play dabei ist.
Ja, genau. Also die haben geblockt, haben Rebounds geholt. Das sah echt gut aus.
Und kurz vor Ende dieses Ding, wo Bosch dich dann auf den Boden wirft,
genau.
Timeout zieht, schnell.
Genau. Also
es war eine andere Einstellung, ne? Es war eine ganz andere Einstellung.
Total.
Denke ich auch.
Bei den Spurs, Ginobili fand ich war ein absoluter Totalausfall.
1 von 5, minus 22.
Grausam gespielt. Ich weiß nicht, wie viele Turnover?
Ein Turnover nur. Aber 26 Minuten, 1 von 5. 2 Rebounds, 2 Assists, 4 Fouls und ja. 1 Turnover.
Ja, also so viele Bälle weggeschmissen, total überflüssige Würfe genommen. Also der war echt komplett von der Rolle.
Ja, und selbst wenn der Wurf nicht unsicher war, oder dann war halt der Pass zum Assist,
der Pass
war so schlecht, dass dann quasi das Spiel erstmal unterbrochen wurde für die Spurs. Das stimmt schon.
Genau. Also
der Junge war auch, den haben sie auch bis zum Ende spielen lassen. Also der hat nur 26 Minuten gespielt. Spielte dann am Ende mit dem ganzen Trash, nenne ich es jetzt mal. Ich meine, wenn Nando De Colo spielt, dann 4 Minuten gespielt, dann weißt du, dass da irgendwas schon ein bisschen seltsam ist. Und Dejon Blair, der gute Junge ohne, glaube ich, Kreuzbänder oder so.
Ja, Kniescheiben, Kreuzbänder, irgendwie sowas. Nee,
Kniescheiben glaube ich nicht. Aber ich weiß nicht. Auf jeden Fall, dem fehlen auf jeden Fall ein paar wichtige Sachen. Meinte Jeff Van Gundy noch, dass er an der Stelle von den Heat jetzt den besten Verteidiger auf Ginobili zielen würde, weil man darf nicht bedenken oder nicht vergessen, dass Ginobili natürlich schnell heiß laufen kann. Und hast du dann auf einmal, du willst halt nicht Ginobili, auch wenn das Spiel verloren ist, nochmal 3 Dinge aneinander treffen lassen und dann ins 5. Spiel gehen lassen.
Ja.
Fand ich auch ganz interessant, die Idee.
Stimmt. Würde man jetzt so nicht denken.
Dann trifft er seinen einzigen Wurf. So. Gut, wie gesagt, ist dann auch egal gewesen. Er hat trotzdem auch am Ende schlecht gespielt. Aber, ja. Zu den Heat. Fangen wir diesmal bei den Heat an. Ganz interessant. Und zwar, wenn man mal guckt, LeBron James, wie gesagt, Spiel 3, 21 Würfe, Dwayne Wade 15 Würfe. Beide diesmal im Spiel 4, 25 Würfe. Haben gute Prozentzahlen getroffen. Wie gesagt, 15 von 25 LeBron, 14 von 25 Dwayne Wade. Dazu muss man einfach sagen, genau das, was ich vorhin angesprochen habe, diese Würfe, weißt du, um die sie halt quasi wirklich die Spurs gebettelt haben, dass also gebettelt im deutschen Sinne, dass die beiden die nehmen, haben sie genommen und die haben sie auch noch getroffen. Und dann ist genau das passiert, was ich sagte, dass das Feld wird größer, das Spacing wird effektiver. Und das ist natürlich auch die Sache, Mike Miller spielt und macht keinen Punkt heute, 0 von 1, hat aber Platz minus plus 5 und macht das Feld so groß, dass du natürlich, was du nicht hast, wenn Haslem spielt mit Bosch, hast du 2 Leute, die aus der Mitteldistanz werfen können und dann ist das Feld klein und dann ist die Defense eng zusammen. Und das tut natürlich dann weh. Das tut richtig weh, dann auch für LeBron. Die haben sie getroffen oder besser gemacht. LeBron hat mehr im Low-Post gearbeitet, richtig. Immer noch Freiwürfe, nur 2 Freiwürfe gemacht. Nee, 4 Freiwürfe und davon auch nur 2 getroffen. Aber Bosch 4 von 4 von den Freiwürfen, Wade 4 von 4, Ray Allen 3 von 3, Shane Battier 2 von 2. Und da ist nämlich der Punkt. Shane Battier spielt 9 Minuten. Hört sich jetzt an wie, wow.
Herzlichen Glückwunsch.
Ist nicht viel. Diese 9 Minuten war aber keine Garbage Time, sondern diese 9 Minuten waren wirklich wichtige Minuten dieses Spiels. Ich bin nicht sicher, ob er die letzten 3 Minuten noch drauf war. Ich glaube nämlich nicht.
Nee, ich glaube auch nicht.
Aber selbst wenn, selbst lass es nur 6 Minuten gewesen sein, die er effektiv gespielt hat, wo es um was ging. Plus minus von 13. Ray Allen ist der Einzige, der mehr hat mit 19. Plus minus ist natürlich immer schwer, ne? Muss immer gucken.
Wie gesagt,
wenn sie dann am Ende auf einmal treffen, dann sieht es ein bisschen blöd aus. Aber Shane Battier ist so wichtig für die Verteidigung. Man hat es jetzt gesehen. Dieser Mann ist so intelligent und traut sich, hat versucht, einen Offensiv-Foul anzunehmen gegen, ich weiß gar nicht gegen wen. Ich glaube sogar Duncan oder Splitter. Kann man sogar pfeifen, meiner Meinung nach. Das war ein bisschen.
Ja, ich weiß, was ich. Ja, das war gegen Duncan.
Ja, und da. Es hieß, er ist da runtergeslidet. Ich habe gesagt, ja, weiß ich nicht.
Ja, ich hätte es, glaube ich, auch gepfiffen, ehrlich gesagt.
Man kann beide Seiten pfeifen.
Ja, und so. Ja.
Aber wie gesagt, da hast du gesehen, das war halt die Defense der Heat aus der Regular Season. Mit intelligenten Menschen, und das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt Chris Anderson, der nämlich gar nicht gespielt hat, der Birdman hat keine einzige Minute gekickt, der hat immerhin noch 11 Minuten in Spiel 3 gespielt, davor bin ich jetzt nicht sicher, aber auch immer so in dem Dreh, 11 bis 15 Minuten.
Ja, wenn er nicht gerade suspendiert war.
Genau. Small Ball wurde jetzt einfach heute durchgezogen. Haslem nur 10 Punkte Und du kannst aber nur Small Ball spielen in der Effektivität und mit diesem Tempo, wenn Dwayne Wade vorne gefährlich ist. Und man muss ja sagen, genau das, was ich, jetzt habe ich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber er nimmt die offenen Würfe, die ihm angeboten werden, und dann kommt die Defense da raus und dann zieht er zum Korb. Und das war, fand ich, ein bisschen Flashback zu, weiß nicht, vor 3 Jahren oder so.
Ja. Flash.
Back. Ja.
Flash.
Ja, weiß ich. Witzig. Da einfach am Korb gefinisht, mit Foul gefinisht und ja, noch den Nebenmann gefunden. Also, es gab natürlich jetzt wieder die Leute, ja, ganz deutliches Zeichen dafür, dass es doch Wades Team ist und nicht LeBrons Team. Das ist natürlich, finde ich, Schwachsinn. Aber es war auf jeden Fall, also wenn er so gefährlich ist, wenn die großen drei von den Heat 33 Punkte, 20 und 32 Punkte auflegen, dann wird es schwer. Da
kann auf jeden Fall nicht mehr viel schief gehen. Das war auf jeden Fall der Plan von Anfang an, würde ich sagen.
Ja, und da muss man auf jeden Fall noch LeBron also LeBron wieder 33, 11, 4 Assists nur. 2 Steals, 2 Blocks, 1 Turnover, 2 Personal Foul. Also großartig gespielt. Auch von Anfang an immer mit Tempo gegangen, immer zum Korb. Wie gesagt, nicht so viele Fouls gezogen, wie man sieht. Nur 2 von 4 Freiwurfversuche nur bekommen. Aber der hat auf jeden Fall Tempo gemacht, der war gefährlich. Und dass er das Auge hat, auch für den Mann, der den Assist spielt, quasi, das ist jetzt nichts Neues. Wichtig, Chris Bosh.
Ja.
Unglaublich geil. Also die beiden Blocks, die er gemacht hat, waren auch so nicht Momentum Changer, aber die waren schon wirklich 1A. Die waren richtig, richtig gut. Die waren ja auch nicht irgendwo, sondern das war perfektes Rotieren in der Defense, perfektes Helfen und perfektes Timing. Ja. Denn die Bälle waren fast am höchsten Punkt, muss man sagen.
Ja, ja. Das war ganz knapp vom
Goaltending. Genau. Ich glaube, das eine war Parker, ich weiß nicht, wer das andere war. Aber Bosh, einfach wie ausgewechselt. 20 Punkte vorne am Korb. Ich
wollte gerade sagen, also auch in der Offense.
Ja, 2 Offensiv-Rebounds nur, aber auch einfach viel Platz geschaffen. Natürlich dieser eine ganz, ganz krasse Flop. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Der war, glaube ich, im zweiten Viertel.
Ich bin mir gar nicht sicher.
Also, wo er wird gefoult, das ist richtig, aber dann kommt halt, ne, kommt halt der Flop, den schade, braucht er nicht. Kriegt aber auch den Call, also von daher, im Endeffekt, schreibt er den Check an die NBA gerne, wenn die das Spiel dadurch gewinnen. Aber, also, muss man schon sagen, muss ihm alle hacken auf ihm rum, weil er auch einfach echt schlecht gespielt hat. Aber das war richtig, richtig guter Basketball, den er gespielt hat.
8 von 14. Definitiv. Schokolade hat auch, also was, dass er vorne auch ein paar Jumpshots vor allem auch getroffen hat.
Jumpshots ist dann aber auch am Korb geblieben, ne? Hat das nicht, also war halt da auch eine Präsenz, auch wenn er halt nicht hier so einen Ball bekommen hat, aber hat so, glaube ich, noch 2, 3 Durchstecker am Ende bekommen. Tip-ins, also jetzt nicht die glorreichste Leistung im Sinne von, boah, er nimmt jetzt Leute 1 gegen 1 auseinander, sondern er ist halt dann da gewesen.
Ja, aber das ist halt die Leistung, die man von ihm eigentlich erwartet, ne?
Genau. Also, wie gesagt, er ist halt kein Wühler, kein David West oder so, aber er schafft es halt doch immer doch, durch seine Schnelligkeit, Beweglichkeit, und man darf auch nicht vergessen, wie hoch der Junge auch springen kann. Sie ist gerade bei den Blocks gesehen, bei den Rebounds vorne, bei der Arbeit. Das war auf jeden Fall eine andere Hausnummer, was er gemacht hat. Ja, und dann kommt natürlich der beste Dreierschütze, den wir haben, den es jemals gab. Und macht 14 Punkte, ja, komm. Wenn da die Knöchel mal halten gegen Golden State Warriors, dann schauen wir mal. Macht 14 Punkte und davon ist nur ein Dreier. Das ist natürlich, er wurde so hart angegangen quasi, wenn er an der Dreierlinie stand, so hart rausgelaufen, dass er ein paar Mal einfach einen Schritt reingehen konnte und dann ganz cool abgeschlossen hat. Seine Floater, die er halt immer bringt, oder diese nach vorne springenden Jumpshots, extrem gut gespielt, muss man sagen. Also
ja, doch,
Plus Minus, habe ich schon gesagt, höchste. 33 Minuten ist natürlich auch eine Hausnummer.
Auch lange nicht von ihm gesehen.
Bitte?
Nee, erzähl weiter.
Eine Defensive, sagen wir so, wurde gut versteckt. Also ist halt einfach, man braucht nicht mehr erwarten, dass er nochmal zum defensiven All-Star
wird. Ich glaube, der Zug ist abgefahren.
Ja. Aber ganz geil, den einen Dreier, erinnerst du dich, wie er den gemacht hat? gegen einen herausstürmenden, glaube ich, Kawhi Leonard war das. Fake kurz den Wurf, lässt dann den Verteidiger vorbeifliegen und dann schießt er ihn. Mhm. Und ich glaube, die Hand unten, die er immer so leicht rausstreckt, wenn er trifft, oder die Pistole macht, irgendwas macht er da immer, das war schon bevor der Ball im Kopf war. Also das Ding war auch extrem sauber und ja. Sehr ja, gut war. Gespielt. Und ja. Genau das, was man braucht. Ne? Die großen drei scoren und dann einer noch dazu und dann noch so ein paar, noch mal so 10 Punkte eingestreut von ein paar anderen. Das reicht halt zum Gewinnen und gewinnen wollen sie. Sie wollen nicht, dass jetzt irgendwie Shane Beatty 50 Punkte macht, sondern sie wollen, dass sie gewinnen und da ist der beste Weg dazu.
Sollen sie bestimmt auch nicht Nein sagen, aber.
Ja, gut, wenn die anderen dann keine Punkte machen, dann bringt es auch nichts.
Ja.
Nee, oder wenn er dafür klar, also 80 Versuche braucht. Das ist natürlich auch blöd. Ja. Letzte Sache zu den Heat, bevor du nochmal auf die Spurs ein bisschen eingehen kannst. Sie haben, was ich ganz interessant fand, sie haben ja eigentlich immer versucht, in den vorigen Spielen die ersten, sagen wir jetzt mal 16 Minuten, vielleicht ein bisschen weniger, also so, ne, ein bisschen mehr als ein Viertel, versucht, Wade und Bosch die ganze Zeit zu füttern und ins Spiel zu bringen, also wirklich zwang und krampfhaft schon fast. Aber das haben sie jetzt geändert und sind quasi von Anfang an noch immer noch über Wade gegangen, aber halt auch über LeBron. Weil ja. Muss natürlich, also eines ist es schön, wenn sie Bosch viele Schüsse geben, aber sie sind halt drei Spiele nicht wirklich gefallen am Anfang. Bei Wade ging das, der hatte immer ganz gute erste Hälften, der hatte immer so 12 bis 13 Punkte, glaube ich, oder 10 bis 13 Punkte, irgendwie so in dem Dreh. Das war immer gut. In der zweiten Halbzeit immer total Mist gespielt, aber ist auch egal. Und was du nicht vergessen hast, dann ist auf einmal, sagen wir, zweite Viertel, es läuft alles scheiße und auf einmal soll dann LeBron liefern. So, ja. Das ist natürlich auch Müll. Jetzt haben sie von Anfang an
eingebunden. Hab ich auch keinen Bock drauf.
Kacke, ja. <yeah. lacht> hat, glaube ich, relativ konstant pro Viertel immer so 8 Punkte gemacht. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber das war schon sauber. Und da haben sie, wie gesagt, das sagen die Punkte auch. Wenn deine großen drei für 85 Punkte zuständig sind.
65, ja, Mission accomplished.
85, ja, genau. Das ist halt, ne? Das läuft. Passt. Ja. Zu den Spurs. Vielleicht so, was ist dir aufgefallen? Was war jetzt ein großer Unterschied? Und was glaubst du, dass das jetzt irgendwie eine Lösung war? Oder glaubst du, dass sich das wieder komplett ändert im nächsten Spiel? Weil wir hatten jetzt ja wirklich immer sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse.
Ja. Puh, ja, also was ist dir aufgefallen? Wie gesagt, Ginobili hatte ich schon angesprochen. Ja, Duncan macht 20 Punkte. Was ja auf jeden Fall ziemlich geil ist. Und 5 Rebounds nur. Wenn man mehr von ihm erwartet. Wartet, oh Gott, gewohnt, das Wort habe ich gesucht. Ja, also wenn man sich so rein die Stats anguckt, so von den Zahlen her, mit den Punkten, so ist es eigentlich in Ordnung. So 13 Punkte von Neal, 15 von Parker, 10 von Green, hätten vielleicht ein paar mehr sein können. Aber das reicht halt nicht, wenn das gegnerische Team zwei Leute mit 30 Punkten hat. Also. Und was auch in dem Spiel halt war, was wir jetzt bei den Heat gerade positiv rausgehoben, dass sie so eine gute Offense gespielt haben. Die Spurs haben diesmal natürlich dann auch eine grausame Defense gespielt. Ja. Also die haben nicht mal ansatzweise so dynamisch verteidigt wie in den Games davor. Und ja, auch wenn man sich die Plus-Minus-Statistiken anguckt, also die sind von den Spurs ist einer drin, der nicht in den Minus ist. Das ist Boris Diaw mit plus 3.
In den
Minus? Im Minus. Im negativen Bereich.
Oh, das war jetzt sehr nonchalant.
Ja, also kannst du natürlich kein Spiel gewinnen.
Richtig. Ja, Brian, hast du eigentlich schon eins gesagt, ne? Statistiken sehen soweit nicht schlecht aus. Wurfquoten sind jetzt auch nicht ganz schlimm. Danny Green trifft 3 von 5 Dreiern. Tony Parker, ganz interessant, hatte nach 10 Minuten 11 Punkte und 3 Assists, glaube ich, 4 Assists. Mhm. 11 Minuten Spielzeit. Hatte aber sein Knöchel, den er da angeblich irgendwie verletzt hatte. Bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir immer nicht so ganz sicher, ob sowas dann wirklich so schlimm ist. Weißt du, ob das hoch sterilisiert wird, um dann ein bisschen einen größeren Hype zu schaffen? Das ist immer so eine Frage. Was soll ich gerade sagen? Ach so, ging aber natürlich sofort ab. Und das hat er dann auch ganz gut umgesetzt und führten ja, wie gesagt, auch mit 10 Punkten relativ früh, was du schon angesprochen hast. Und da konnte er aber nicht anschließen. Er hat dann, glaube ich, im dritten Viertel gar nichts getroffen und ich weiß gar nicht, ob er im vierten noch was gemacht hat, aber vielleicht ein oder zwei. Wie gesagt, wenn er nach 10 Minuten 11 Punkte hat und mit 15 aufhört, dann kann er nicht mehr viel gekommen sein. Da ist es natürlich so ein, was wir schon gesagt haben. Diesmal hatte man das Gefühl, dass die Spurs so ein bisschen aufgehört haben zu hustlen. Und da so ein bisschen, ja, die Kraft, weiß gar nicht, die Kraft fehlte. Parker, ganz, ganz, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, war das ein Foul? Ich glaube, vierte Viertel. Nee, ich weiß, Ende dritte Viertel kriegt er noch einen Wurf, der nicht reingeht und liegt dann kurz auf dem Boden. Und wird dann hochgeholfen und sieht total fertig aus. Und wird noch gesagt hier, oh, ist er irgendwie verletzt und so. Aber man hat auch gesehen, der hat einfach lag da wirklich, hat zwei, drei Mal richtig durchgeschnaubt. Und der war einfach fertig. So, und das hast du halt gesehen. Und dazu kam halt, dass Corey Joseph, immer wenn er kam, halt wirklich sofort die Punkte, also quasi für die Heat, mehr geworden sind. Und gar nicht, weil er so schlecht gespielt hat, sondern einfach, weil dann auch gerade Ginobili nicht in der Lage war, den Ball zu bringen. Und das war immer Parker, war, also ich glaube, die ersten zweieinhalb Viertel war das ungefähr so, wenn Parker halt nicht da war, dann ging es steil bergab und wenn er da war, ging es dann wieder. Von daher ist das natürlich ein bisschen, ja, problematisch, das falsche Wort, aber man ist ja sehr abhängig von einem Typen, der natürlich extra, also wirklich vielleicht wahrscheinlich Top 5 ist der Liga. Maxi, also mindestens Top 10. Und ist natürlich blöd, wenn der dann einen schlechten Tag hat.
Ja, auf
Und was
jeden
auch
Fall.
auffällt, Tony Parker 16 Würfe ist natürlich nicht schlecht, aber danke nur 10 ist natürlich ein bisschen mau, wenn man so rüber guckt. Das ist nicht so viel, wie man sich das gerne haben möchte.
Das stimmt.
So, wieder ein kleiner, Z ich würde mal sagen, wir vergleichen noch mal ein paar Zahlen, die ich vorhin schon genannt habe, mit dem, also von Spiel 3 und Spiel 4. Und dann wagen wir noch mal einen Ausblick auf das, was noch kommt. Denn ich warte ja immer noch darauf, dass irgendjemand mal Back-to-Back verliert. Weil wenn es so weitergeht, dann gewinnt San Antonio das. Einfach weil keiner Back-to-Back verlieren will. Da Miami ja den Heimvorteil direkt abgegeben hat im Spiel 1. Zahlen, genau.
Ich muss.
Führungswechsel, wir hatten gesagt, 0 in Spiel 3. Was glaubst du, wie viele Führungswechsel hatten wir diesmal?
Oh, hier waren es, glaube ich, ein paar mehr.
Ohne zu gucken, tippen.
Ja.
Schnell, 3, 2, 1.
Ich. 3, 4, 4.
7 Führungswechsel.
Ah.
Gleichstände. Hatten wir 2? 1, 2, 3?
3.
8. Also es war ein knappes Spiel. Sieht man ja auch daran. Es war lange ein knappes Spiel. Es ist aber in dieser Serie ja eigentlich immer so, dass so bis Mitte, dritte Viertel es auf jeden Fall
Ja,
spannend ist.
stimmt, ja.
Und wie gesagt, es war Ende dritten Viertel waren es 5 Punkte vor für die Heat, aber auch noch nichts gegessen. So, dann gehen wir nochmal so ein paar Statistiken durch. Wie gesagt, bester Scorer 33, LeBron James, Rebounds, Bosh, Assists, Chalmers, Steals, Wade 6 und 2 Leute mit 2 Blocks für die Heat. 20 für Duncan, 7 Rebounds für Leonard, 9 Assists für Parker. Es gibt nur 5 Leute mit einem Assist. Also es gibt keinen, der 2 Assists, 2 Steals. Es gibt Steals gespielt hat bei den Spurs. Und Leonard ist der beste Blocker mit 2 Stück. Jetzt dann wieder der direkte Vergleich. Rebounds, unglaublich wichtig in diesem Spiel. 41 zu 36 für die Heat. Und da muss ich ja sagen, ne, das haben wir ja vor der Serie haben wir es ja gesagt, ne? Haben wir ja gesagt.
Haben wir gesagt.
Haben wir gesagt? Echt
Erinnere
wichtiges
mich da an
Ding.
was.
Ich erinnere mich an den Satz, oh, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber egal. offensive Rebounds. Hatten die Spurs noch 19 in Spiel 3. Das Ding geht jetzt 7 zu 5 aus für die Heat. Also extrem gar nicht, man kann gar nicht sagen, so extrem sicher am eigenen Korb, weil sie halt, es gibt halt, die haben halt nur fünf Rebounds selber gegriffen, die Heat. Das heißt aber, wenn man das weiterdenkt, sie haben einfach weniger Schüsse zugelassen. Und man kann ja auch sagen, dass es nicht so war, dass sie jetzt mehr getroffen haben, deswegen weniger Rebounds fallen, sondern sie haben einfach wirklich weniger Schüsse zugelassen. Es sind nämlich tatsächlich 18 Schüsse weniger. Es sind 88 gewesen in Spiel 3 und 70 in Spiel 4. Das ist natürlich eine Marke. Dass das von den 18 16 Dreier sind, ist dann auch noch eine Hausnummer. Wie gesagt, davon treffen 8. Ja. Offensive Rebounds hatten wir, Turnover hatten wir die? 19 zu 9. In jedem Spiel war das bis jetzt so. Turnover waren, konntest du sagen, wer mehr Turnover hat, der verliert auch das Spiel. Das ist natürlich generell eine gute Regel, aber es ist auch nicht immer so. Aber in dieser Serie war es, glaube ich, so. Spiel 1 bin ich mir nicht sicher. Also ganz, ganz krass auch wieder mit 19 zu 9. Ich glaube, es waren 6 Turnover nach 5 Minuten oder so für die Spurs. Haben sich ein bisschen gefangen, aber naja. Fastbreak Points 14 zu 6. Auch eine Sache, dass die Spurs immer mehr so ein bisschen dieses Fastbreak-Spiel zulassen. Es waren nur 11 in Spiel 3. Das ist natürlich auch eine Sache von LeBron. Wenn man dann hinterher geht, wenn er dann in die Lücke geht, wenn er auch wirklich dahin geht, wo er hin möchte. Spiel 3 erinnere ich mich daran, dass Danny Green ihn ein paar Mal einfach wirklich auflaufen lassen hat, im Sinne von eine Aktion, also mitgelaufen ist und ihn zu einer Aktion gezwungen hat, die einfach schlecht war. Und dann kein Foul gezogen hat und also richtig Gutes gespielt hat. Die Fastbreak-Points steigen langsam für die Heat. Ja, größte Führung 16 zu 10, ist klar. Und jetzt kommen wir zu einer Sache, Punkte in der Zone, nochmal zur Erinnerung, 32 zu 40, San Antonio mit 40, Miami Heat mit 32, in Spiel 3, Spiel 4, 50 zu 38 für die Heat. Also da sieht man, LeBron nimmt den Ball in der Zone, Wade hat ihn extrem oft in der Zone wirklich dann verarbeitet, ob ihn nochmal durchgesteckt oder dann abgeschlossen, also da muss man schon sagen, das hat sich extrem geändert. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt aus dem Positionswechsel wird, also aus dem Starting-Line-Up. Ich warte ja immer noch darauf, bevor du jetzt deinen Tipp abgibst, ich warte immer noch darauf, dass irgendjemand mal auf eine Reaktion, auf eine zukünftige Reaktion, nämlich wenn jetzt Popovic muss ja auf die Starting-Line-Up reagieren. Ich warte immer noch darauf, dass irgendjemand mal so cool ist und auf diese Reaktion da schon eine Aktion drauf bringt. Oder eine neue Add-on-Reaktion. Dass du halt nicht wieder mit dem gleichen Line-Up spielst, weil darauf kann man sich wieder einstellen, weißt du? Da ist natürlich schwer, wenn du sagst, Popovic kann auch sagen, ja, ich nehme mein gleiches Line-Up und ändere das dann halt dementsprechend. Ja. Bin ich sehr gespannt. Also, da musst du natürlich auch dann irgendwie dich trauen, das zu ändern. Das ist immer eine Sache. Generell Line-Ups in den Finals zu ändern, ist immer wird nicht so oft und so gerne gemacht. Die Mavericks haben es ja ganz gut gemacht, indem sie Barea gebracht haben, ab Spiel 3, glaube ich, in den Finals. Und jetzt haben sie halt die Heat gemacht, ab Spiel 4, weil es auch nötig war, aus angesprochenen Gründen. Was glaubst du? Gib mal deinen Tipp ab. Wie gesagt, nochmal für alle, die es nicht wissen, Spiel Heat in 7 war dein Tipp.
Ja. Okay, also ich glaube, das nächste Spiel
ist Sonntag übrigens. Wir hoffen dass natürlich, dass der Podcast vorher online geht.
Ja. Das nächste Spiel, Spiel 5, sagen wir so. Spiel 5 wird, glaube ich, eine ganz enge Kiste. Ich tippe darauf, dass San Antonio das Spiel gewinnen wird.
Okay.
Aber ich tippe auch, dass Spiel 6 in Miami wieder eine deutliche Sache für die Heat wird.
Und dann tippst du darauf, dass die Spurs tatsächlich mal Back-to-Back verlieren?
Ja.
Spiel 6, Spiel 7?
Ja.
Okay. Also Spiel 5 knapp, Spiel 6 deutlich, also Spiel 5 knapp Spurs, Spiel 6 deutlich Heat und dann Spiel 7 wie auch immer für die Heat.
Richtig. Oder wie?
Was ich eben schon gesagt habe, ich würde gerne mal sehen, dass jemand auf eine Reaktion reagiert, bevor sie wirklich stattgefunden hat. Mhm. Da man sowas natürlich auch einfach auch nicht vorhersehen kann. Und ich auch eher glaube, dass Popovic jemand ist, der das im System löst und nicht unbedingt von der Aufstellung her. Glaube ich mittlerweile, Ich habe ja den Spiel Helion 6 getippt, ne?
Hast du?
Man soll ja eigentlich auch für seinen Tipp so ein bisschen stehen. Okay, dann bleibe ich bei meinem Tipp. Ich glaube, da muss ich mir jetzt irgendwie selbst dazu durchringen oder mir das selbst irgendwie schönreden. Ich glaube, dass die Heat einen Weg gefunden haben, diese Defense auseinanderzuziehen, ohne Dreier zu schießen. Denn sie haben nur 4 von 12 Dreiern getroffen in diesem Spiel. Wie gesagt, Mike Miller hat mal verworfen, ausnahmsweise. James trifft einen von zwei. Chalmers trifft 2 Eckendreier zu sehr, sehr wichtigen Zeitpunkten. Darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ray Allen nur 1 von 4. Norris Cole trifft nicht. Shane Battier trifft nicht. Natürlich trifft Shane Battier nicht. Trifft er nie, aber egal. Ich glaube, dass LeBron auf dem gleichen Niveau spielen kann, wie er es getan hat. Bin mir dabei Wade nicht sicher, weil Wade immer so eine Verletzungssache ist und einfach heiß läuft, wenn er im nächsten Spiel die ersten 3 nicht trifft, aus ähnlichen Situationen. Position, das ist eine andere Sache. Mhm. Ich hänge das Ganze einfach an der Gesundheit und an der Leistungsfähigkeit von Tony Parker auf. Nichtsdestotrotz muss ich mich ja entscheiden, weil sowas so, wenn dann und so machen wir nicht. Ich sage, die Heat gewinnen. Spiel 5 und closen das Ganze in Spiel 6 zu Hause, holen Back-to-Back Championships. Ich sage aber auch, dass wie gesagt, LeBron wird nicht 30 scoren, wird aber mehr als 20 scoren in Spiel 5 und er wird wieder mehr Assists spielen.
Ja.
Ich glaube, dass was glaube ich denn? Glaube ich, es wird knapp? Ich glaube eigentlich nicht, dass es knapp wird. Weil wenn es knapp wird, ist mit dem Publikum, was übrigens sehr fanatisch ist, also ja, sehr, sehr geil, wenn man nicht gerade für die Heat ist, ist das sehr geil.
Auf jeden.
Ich fand es ein bisschen nervig irgendwann. Aber auf jeden Fall sehr, sehr ja, involviertes Publikum.
Enthusiastisch.
Fanatisch. Okay, Trendisch. Ich sage Heat mit in 10, unter 10 Punkten, Spiel 5. Irgendwas zwischen 5 und 10. Und Spiel 6 wird ein Blowout. Ich glaube, Spiel 6 könnte so werden wie Spiel 5 gegen die Thunder letztes Jahr.
Ja.
Und weil ich glaube nicht, dass er sich das nehmen lässt. LeBron war in so entscheidenden Spielen in letzter Zeit gar nicht so schlecht. In so Closeout-Games. Natürlich Finals 2011 kacke, aber letztes Jahr und gegen Boston, was immer noch so ein bisschen Fluch ist für ihn, die Boston-Serie letztes Jahr. Ja. Weil alle sagen, er muss jetzt immer so spielen. Ja. Ich glaube an die Heat. Ich freue mich aber auch, wenn es 7 Spiele sind, weil dann ist es ein Spiel mehr, das wir uns angucken können. Und ich werde endlich mal ein Spiel live gucken am Sonntag. Mit Timeouts. Richtig geil. Freue ich mich richtig drauf. 5 Stunden vom Rechner sitzen, anstatt von 1,5, wenn es on demand ist. Aber naja. Ja, ich hoffe aber, das ist ja ein letztes Schlusswort, was ich noch sagen möchte, weil wir schon wieder viel zu lange sind und viel zu mehr weit überzogen haben. Ich hoffe auf eine Performance von jemandem, wo man sich dann vielleicht in 2-3 Jahren nochmal erinnert und denkt, so, oh, die Finals, weißt du noch in dem Game,
ja, wie das wäre geil.
Der gespielt hat. Danny Green ist natürlich momentan der Favorit darauf. Mit Gary Neal zusammen, Spiel 3.
Tracy McGrady.
Genau, Tracy McGrady macht 34 Punkte
im letzten
vierten Viertel.
Ja, genau.
Und die Spurs gewinnen trotzdem nicht. So, oder ist irgendwann richtig coole Performance.
Ja, gesagt,
Danny Green, 27 Punkte, 7 von 9 Dreier. Etliche Rekorde, Franchise intern und auch NBA übergreifend gebrochen. Trotzdem, also irgendwie mich ist das,
ja, irgendwas,
das,
man sich
das Feuer, kann. Das Finals History Feuer hat mich noch nicht so ganz ergriffen. In diesem Sinne, viel zu viel überzogen, hast wieder viel zu viel geschnackt, kennen wir. Bestimmt 20% der Zeit hast du gesprochen. Das ist
Schwein. Ja, unglaublich, ich plapper Maul.
Ja, ich weiß, ja? Finde ich auch immer. Direkt mal einen Beschwerdebrief schreiben. Ich weiß zwar nicht wohin, aber irgendwo schreibe ich einen Beschwerdebrief hin. Ja. Reingehauen. Guckst du Spiel 6? 5?
Ich werde es versuchen, auf jeden Fall.
Gut. Dann, ja. Willst du noch deine Mama grüßen?
Gleichfalls.
Ich habe gefragt, ob du deine Mama grüßen willst.
Ach so.
Ja, gleichfalls. Nee,
meine Mama ist nicht verdient, gegrüßt zu werden.
Oh.
Doch, meine Mama ist super.
Oh Gott, das schick hier. Gut, reingehauen. Bis dann.
Ciao.